persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Die Unterschiede könnten nicht grösser sein bei meinen Gästen heute. Wir sind im Foyer vom Konzerttheater Bern und auf der Bühne ist Lavanya Sinnadurai. Sie ist 25 und studiert Rechtswissenschaften hier an der Uni Bern. Sie hat tamilische Wurzeln, lebt bei ihrer Familie in Niederscherli und pendelt zwischen zwei Kulturen. Der Klaus Heer ist wahrscheinlich der prominenteste Paartherapeut in der Schweiz. Er hat schon viel gesagt und viel geschrieben über Ehe, Beziehung und Sex. Er ist 71 und lebt und arbeitet hier in Bern. Herzlich willkommen. Lavanya Sinnadurai, ihr seid in der Schweiz geboren, hier aufgewachsen, ihr seid Schweizer, habt hier alle Schulen gemacht und in Bern hat man ja so eine Soul-Mode, alle Namen abzukürzen. Ihr heisst Lavanya, wie sagen euch eure Kollegen?
Ich bin in Niederscherli aufgewachsen, oder? Und man hat mir dort Levi gesagt.
Levi?
Levi, yes. Ja, mein Name glaube ich dann für die Berndeutsch. Also von Lavanya zu Levi.
Und wie sagen eure Eltern?
Lavi. Der Originalname ist ja Lavanya. Und das sagt man Lavi.
Aha, man müsste eigentlich sagen Lavanya.
Ja, genau, originell. Aber ich habe auf Deutsch Lavanya. Also Betonung auf N, Lavanya.
Mhm. Und wie sagen ihr euren Eltern?
Unterschiedlich. Je nach Stimmungsgrad unterschiedlich.
Nämlich?
Wenn ich etwas brauche, dann heisst es Papi mit Hundenaugen. Und ja. Und wenn ich wütend bin, ja, nein, das weiter nicht wissen.
Und aber auf Tamilisch?
Appa für Papi, Amma für Mami. Also eigentlich ähnlich, ja.
Klaus Herr, ihr seid der Kläusel geworden in Bern. Seit 1968 wohnt ihr in Bern, oder?
Ja.
Nicht Kläusel.
Da bin ich ursprünglich gewesen. Aber es gibt jetzt noch so bösartige Zeitgenossen, wo man so neckisch und liebevoll so sagt. Klöten und weiss nicht was, Grusiges. Es ist ein bisschen mühsam, es klingt ein bisschen unanständig und so. Aber eigentlich bin ich der Klaus. Der Bruder Klaus sogar.
Oh.
Von meinen Geschwistern. Oder?
Also schon etwas Heiliges.
Ja, fast. Doch, ja.
Die hat ja eben sehr viel mit Paar zu tun. Und da, unter Paar hat man ja auch so Namen. Da kommt man Schätzli, Häsli, Käferli. Hat er das manchmal in der Praxis? Nein, Schätzli, so nicht.
Oh Mann, das habe ich viel. Und manchmal sind die Leute sehr kreativ. Manchmal Müsli, das ist so ein langweilig. Aber es gibt so eigenartige Namen, wo ich, wenn ich die Leute anschaue, kommt mir so etwas gar nicht in den Sinn. Die sagen, hä, wie sagen sie? Was, habe ich das richtig gehört? So sagen sie ihm oder ihr.
Aber ist es aufschlussreich über die Beziehung, wie man einander sagt? Sagt das etwas aus?
Nein.
Nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ich gehe nie in die Tiefe von solchen Sachen, weil in der Tiefe kommt man nur um, oder? Man muss nicht in die Tiefe gehen, das bringt
sich. Ja, aber dir als Therapeut, ihr müsst doch in die Tiefe
nein,
gehen.
Was echt? Nein, sicher nicht.
Wo bleiben denn dir an der Oberfläche?
Ja, sicher. Es gibt ja nichts anderes als die Oberfläche. Die Oberfläche ist schon spannend genug. Und man muss an der Oberfläche gut leben können miteinander. Wir können da nicht analysieren und so, wie kommt es noch? Nein, sicher nicht.
Gut, das müssen wir aber nachher noch vertiefen. Was die Paartherapie... Oh Gott, nein, ist gut. Wir müssen dann noch genauer anschauen, was die Paartherapie ist.
Okay.
Genau. Ich habe mit der Staune nämlich festgestellt, dass ihr einander seit einer Woche bereits kennt. Ihr seid in intensivem Kontakt. Ihr, Herr Herr und ihr, Frau Sinnadurai. Wie kommt das?
Ja, ich habe 350 Facebook-Freunde und ich weiss, wie man Leute sucht, wenn man Freunde will, neue, oder? Und dann habe ich deinen Namen gewusst. Mhm. Von innen habe ich den Namen gewusst. Und habe natürlich gesucht, es war ein leichtes Spiel.
Hat es nicht mehrere Lavanya gegeben? Lavanya Sinnadurai. Hat es nur einen gegeben?
Ja.
Okay.
Gibt es auf der Welt noch etwas anderes?
Du, Lavanya ist im Fall ein Name wie Sarah oder Lisa. So ein bekannter Name.
Aber das Geschlecht Sinnadurai habe ich auch gewusst, natürlich. Das hat dann funktioniert. Und dann habe ich einfach geschrieben und nachher ist es nicht lang gegangen.
Ja, ich habe mich gefreut über deine Facebook-Anfrage.
Ich habe aber vermieden, natürlich über sie oder du zu reden, oder? Und dann hat sich dann so ein zweiter Message ist dann klar geworden, dass man uns duzt. Im Facebook tut man sich normalerweise nicht so.
Also, dann habe ich gestern noch schnell Herrn Herr angerufen, oder Herr Herr hat mir nachher gesagt, ihr seid eben krank. Ihr habt eine Magen-Darm-Grippe. Dann habe ich mir schon fast ein bisschen Sorgen gemacht. Also, tut man auf Facebook tut man so Krankheiten austauschen und so. Man tut, glaube ich, alles austauschen. Es ist ja so, heutzutage, ja, genau. Ja. Und wenn nicht auch öffentlich, oder? Heutzutage ist alles so, ja. Tut man alles preisgeben, mehr oder weniger. Dir auch, Herr Herr? Die geben auch alles preis?
Nein, das weniger. Ich lese mehr, lesen, was meine Freunde, wo sehr interessante Leute darunter haben. Sehr, ganz viele Journalisten. Mehr so Linke, abgesehen von Mörgeli, der auch Freund ist von mir.
das ist aber hübsch.
Die meisten, ja, ich weiss, das ist hübsch. Aber die tut mir so Zeug schicken, oder? So Links und Filme und Bücher und Stellen aus Büchern. Das ist eine grosse Bereicherung für mich, Facebook, wirklich.
Ja, vorhin gesagt, die Unterschiede zwischen euch könnten nicht grösser sein. Der Altersunterschied, anderes Geschlecht, andere Herkunft, andere Geschichte. Welche Rolle spielt die Unterschiede in Beziehungen? Das ist eigentlich das, was Paar auseinanderbringt, oder? Du machst es immer so, ich mache es eben ganz anders.
Ja, das ist eine volkstümliche Weisheit, die sie jetzt da verkündet. Da bringt man es nicht weiter. So. Weil, es ist ja schon ein riesiger Unterschied, wenn man zueinander findet. Zum Beispiel Mann, Frau. Das ist schon mal ein unendlich raumgreifender Unterschied. Und man ist ja so entzückt, wenn man sich kennenlernt, dass man so verschieden ist, oder? Man ist ja wegen dem entzückt. Und dann schleift man das ab und sagt sich, oder denkt zuerst nur, und dann sagt man es dann auch noch, ich kenne dich. Und sobald man anfängt, einander das sagen, oder auch nur denken, ist man schon auf der schiefen Ebene.
Wenn man sagt, man kennt
ja,
sich.
Man kennt sich effektiv nicht, und ich kann das beweisen. Bei mir, ich kann sagen, tünt mal über das und das bitte 2 Minuten reden. Dann sieht man, das sind Welten. Die verstehen einander. Sie kennen einander nicht und sie verstehen einander nicht. Und sie können einfach das nicht geniessen, dass sie einander nicht kennen. Das finde ich immer so schade.
Aber Geos schaffen sie ja trotz diesen Unterschieden, ein lebendiges, interessantes, warmherziges Paar zu werden.
Dank diesen Unterschieden.
Nicht trotz?
Nein, nicht trotz. Nein. Wenn man anfängt, interessiert werden am anderen. Die Liebe ist einfach das Interesse, das ich habe am anderen. Das Interesse, latinisch, gilt, das, was zwischen uns ist, was uns eigentlich verbindet, der Unterschied und gleichzeitig die Verbindung, das ist eigentlich das, was Liebe ausmacht. Und nicht, wenn wir geklonet sind, du und ich. Das ist nichts. Das ist langweilig.
Wir reden dann noch mehr über die Liebe. Das ist ein gutes Thema. Kein einfaches Thema, aber ein gutes Thema. Lavanya Sinadura, euer Vater ist 1983 aus Sri Lanka in die Schweiz gekommen. Mhm. Dort hat Bürgerkrieg geherrscht. Viele Tamilen mussten flüchten, sind geflüchtet. Euer Vater ist im Winter 83 am Bahnhof zu Bern gestanden. Wie ist das weitergegangen dort?
Ich glaube, das ist eine Zeit, die er auch nicht so schnell vergisst, oder? Ist allein am Bahnhof gestanden. Ich glaube, er hat einen Sack oder so dabei gehabt, mit Schuhen und ein Kleidungsstück oder so. Dann hat er die so in ein Kleiderfach, also in Schublade da in der Nähe, und ist dann zur Behörde gegangen und gesagt so, jetzt bin ich da. Ich ersuche die Schweiz um Schutz, oder? Das ist, glaube ich, eine sehr emotionale Zeit. Und ich eben laufe ja dort täglich durch und denke immer wieder nachher, wie das dann müssen sein, vor 30 Jahren, oder?
Mhm. Er hat Sprache nicht können, genau. Er hat seine Ausbildung abgebrochen in Sri Lanka.
Ja, müssen, ja,
müssen genau. Abbrechen. Was hat er hier gemacht?
Er hat dann den Pflegehelferkurs beim Schweizerischen Roten Kreuz gemacht und hat sich dann dort können langsam etablieren. Aber am Anfang hat er einfach alle Tätigkeiten gemacht, gell? Mal malen, mal putzen, mal kochen, also überall. Wo er hätte können etwas machen, weil die Flüchtlinge, die Anfangszeiten daher sind, die ja müssen ihre Schlepper finanzieren, die Familie in Sri Lanka finanzieren, also sozusagen die Hoffnungsträger gsi, oder, die daher sind. Und ich finde es schön, hat er dann schon angefangen zu arbeiten und vor allem das Wichtigste, also das schätze ich bis jetzt, das Wichtigste, was er gemacht hat, ist die Sprache gelernt, oder? Er hat irgendwie gemerkt, eine Rückkehr ist, glaube ich, nicht so ein Thema jetzt. Es wird auch länger dauern. Und darum hat er nicht die Sprache gelernt. Und Sprache ist einfach der Schlüssel für alles, muss ich sagen.
Wie sind denn eure Eltern zusammengekommen?
Das war eine arrangierte Ehe. ich glaube, sie sind beide vom gleichen Dorf, ganz im Norden von Jaffna. Und unsere Grossväter, glaube, haben sich irgendwie gekannt. Und da hat man geschaut, ja, die Mutter war dann noch in Sri Lanka in den 80er Jahren. Und der Vater war schon da, hat angefangen zu arbeiten. Und da hat man sich erkundigt, ja, du, der Lakshman da in Bern, was macht er da? Ist er finanziell unabhängig? Können wir auch unsere Tochter ja, mit ihm verheiraten? Weil für die Frauen dann in den 80er war es einfach viel zu gefährlich, oder?
In Sri Lanka?
Ja, mit dem Bürgerkrieg. Ich meine, wie viele Vergewaltigungen sind da passiert, Misshandlungen und so. Da musste man Frauen rausschicken. Und mein Grossvater, also die Mutter, der Vater von meiner Mutter, war schon noch sehr belastet damals, oder? Und dann hat er meine Mutter nach Singapur geschickt und mein Vater ist nach Singapur, hat er nicht nach Sri Lanka zurück können. Sie haben sich dort kennengelernt und sind dann in die Schweiz gegangen.
Und Sie hatten keine Chance gehabt, in Singapur zu sagen, ist vielleicht nicht ganz das Richtige?
Ich denke es schon. Ich denke schon, dass es zurück hat gegeben, da hätte man ja dann können reagieren. Aber ich kann mir die Situation ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was meine Mutter vor allem hat gemacht, gerade als junge Frau. Und meine, mit 23 zu einem fremden Mann in ein fremdes Land die Eltern verlassen und nicht wissen, ob man sie jemals wieder sieht. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, obwohl ich mehrmals darüber nachdenke, aber auch mit ihr reden und so. Ja.
Also sie hat dort die Sprache nicht können, sie hat hier nie mehr gehabt, kein Netz, keine Verwandten, kein gar nichts, das ist schon, also das ist sehr anspruchsvoll.
Ja, am Anfang schon, ja. Vor allem bin ich dann nach einem Jahr geboren, oder? Sie ist 89 in die Schweiz und im Jahrgang 1990 bin ich dann geboren und ein Kind in einer fremden Kultur erziehen, aber auch die eigenen Wurzeln behalten, das ist schwierig gewesen.
Euer Vater hat im Altersheim gearbeitet, hat aber dann sogar noch, auch noch ein Reinigungsinstitut aufgebaut.
Genau, nebenbei. Weil, eine fünfköpfige Familie und die Schweiz ist halt nicht, es ist nicht ein billiges Land, oder? Und dann haben wir aber noch auch zusammen geholfen, putzen und so.
Die gehen bis heute ja noch helfen, putzen.
Ja, genau.
Einmal in der Woche?
Zweimal in der Woche, eine Arztpraxis, gehe ich putzen mit den Eltern.
Und das macht ihr aus Solidarität?
Ja, es ist für mich einfach wichtig, auch die Eltern zu entlasten, oder? Weil sie haben viel durchgemacht, muss ich sagen. Und ich bin dankbar, dass ich hier geboren werden und eine Ausbildung abschließen, etwas aufbauen. Ich hätte ganz gut auch dort sein können, oder? Wirklich, ich habe es knapp geschafft, hier. Und seit der Shelley habe ich wirklich eine super Kindheit erlebt. Gute Lehrer gehabt. Und, ich bin ihnen viel dankbar und darum gehe ich bis heute putzen. Vor allem ist es mir auch wichtig, oder? Irgendwann ist als angehende Anwältin, werde ich vielleicht einen Stundenansatz haben, ich weiss nicht, von 200 Franken oder 150 Franken pro Stunde, oder? Mhm. Darum finde ich es wichtig zu sehen, wie hart es ist, für 20 Franken zu verdienen.
Klaus, Herr, habt ihr tamilische Paar in der Beratung? Gibt es das manchmal?
Nein, muss man überlegen. Vielleicht, bin ich nicht sicher, glaube ich nicht, nein. Ich habe vor allem Leute aus der Gegend.
Aha. Das wundert mich im Fall auch nicht, dass du keine tamilischen Paar als Klienten hast.
Haben die keine Probleme?
Mal, die auch Probleme. Mal. Gerade das Leben im Ausland, oder? Vor allem die Verwandtschaft, die zerstreut ist. Und die haben dann auch ihre eigenen Probleme, sagen wir, eine schlechte Integration oder Schuldenprobleme. Und das belastet nicht die selber. Aber man redet nicht darüber. Man tut es eher unter der Familie ausdiskutieren.
Also es geht nicht gegen raus, aber innerhalb der Familie tut man schon zusammen reden.
Ja. Ich glaube, es geht so ein bisschen um die Ehre. So ein bisschen gegen aussen die Ehre bewahren und ja nicht jetzt Schwäche eingestehen. So. Also wenn ich ein Problem hätte, würde ich sofort zu dir kommen. Oder ja. Aber ich glaube, bei meinen Eltern, oder auch bei der ersten Generation, jetzt bei der Generation, die daher ist geflüchtet, das hat man in Sri Lanka nicht gekannt. Man hat es eher unter sich, oder unter der Familie, unter der engsten Familie.
Bei uns ist es eher umgekehrt, oder? Je enger man ist, umso weniger reden wir darüber. Also zum Beispiel das Zweite. In einer Beziehung tut man eher nicht darüber reden, sondern erstens streiten. Das ist nur die einfachste Methode.
Aber es ist ja auch darüber reden, nicht?
Ja, aber es nützt rein gar nichts, oder? Das ist
also manchmal kommen im Streit schon ein paar Wahrheiten an den Tag, die vielleicht einmal gesagt sein müssen. Aber dann müssen Sie friedlich weitergehen.
Also, das tut mich jetzt keine gute Idee. Dass man das Zeug sagt, dass man das Zeug sagt, wie es muss gesagt sein. Das ist unanständig, oder? Das geht nicht. Man könnte ja Sachen sagen, weil man denkt, man hat eine Perspektive für etwas zu ändern. Aber das mache ich bei uns, da mache ich das die Leute nicht so gern, oder? Das ist schwierig. Gegen aussen reden wir schon eher darüber, mit Freundinnen oder mit Kollegen oder so. Aber innen dran ist es eher, abgesehen vom Streit, der eine absolut überflüssige Veranstaltung ist, reden wir nicht über das eigentlich.
Aber jetzt reden wir immer von der Streitkultur. Wir sind gegen die Streitkultur.
Nein, ich bin nicht dagegen. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Entweder hat man Kultur oder man hat Streit. Du kannst nicht beides sagen.
Gut.
Der Streit nur zeigen, dass niemand da ist, der hören will. Niemand will hören, was der andere sagt. Und ist ja klar, wenn man das Gefühl hat, der andere ist schwerhörig, dass man dann lauter muss reden, in der absurden Hoffnung, werde ich dann doch noch hören, was sie sagen, oder? Aber es ist ja absurd. Je mehr ich von Back, umso weniger gehört es.
Was für eine Bedeutung hat der Streit bei euch, Lania Sinodorev? Gesellschaftlich gesehen, bei der Tamil, tut man streiten?
Ja, man tut streiten. Und ich finde es auch wichtig, dass man streiten, oder? Da kann man sich auch öffnen und man kann die Meinung sagen, was für eine Bedeutung hat.
Also man darf, ja, mehr das, was man fragt.
Ja, man darf. Es kommt einfach so ein bisschen darauf an, dass man den Respekt erhält. Oder? Also einfach, für mich ist einfach immer die Wortwahl, wie man etwas sagt. Und was ich aber so ein bisschen merke, ist, wenn ich mit meinen Eltern diskutiere, wird es aber mit Widerreden verstanden. Diskutieren mit Widerreden. Dabei bringe ich einfach nur meine Argumente. Bringen, oder? Es ist noch so, man tut King und die Eltern sind der tamilischen Kultur noch nicht auf der gleichen Augenhöhe. Man tut nicht wieder reden. Aber eben.
Also widersprechen, meinen Sie? Also,
genau. Ja, genau. Mhm. Und wenn ich aber meine Argumente bringe und sage, nein, Mami, es ist jetzt anders hier, ich bin jetzt in der Schweiz und ich möchte mich als Frau entfalten und so weiter, oder? Dann versteht sie es einfach nicht mal falsch, ja.
Da gibt es schon Reibungsflächen, ja, dass ihr eben, also das europäische, schweizerische Leben lebt und in einer traditionellen tamilischen Familie weiterhin lebt. Da gibt es schon viel Reibungsflächen.
Also ich würde nicht sagen, dass ich in einer ganz traditionellen Familie bin, weil meine Familie ist jetzt auch schon seit 30 Jahren in der Schweiz, oder? Und sie haben sich auch integriert, oder? Und es ist einfach alles eine Frage von Zeit, bis man sich anpassen. Und ich finde auch, Integration heisst ja nicht unbedingt, dass man alle Werte von Heimatkultur aufgeben muss. Sondern ich finde es immer wieder schön, auch die schönen Werte von der tamilischen Kultur zu nehmen, aber auch die schönen Werte von der Schweizer Kultur und so ein Gemisch daraus zu machen.
Werden denn eure Eltern euch eine Ehe arrangieren?
Nein, ich glaube es nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
Ich habe deinen Vater gehört, reden, der in der Doc-Sendung.
Ah, hast du gesehen?
Auf SRF. Ja, natürlich. Auf SRF für den Link, oder? Du hast mir ja den Link geschickt. Ich habe es nicht einmal gemacht. Sie haben mir das nicht gesagt, dass es das gibt. Das
war ich jetzt nicht gewusst, glaube ich.
Aha. Dass es das gibt, die Sendung, oder? Die Doc. Und sie hat mir dann noch den Link geschickt. Und dann hat dein Vater gesagt, auf die gleiche Frage, nein, das wird er nicht machen, arrangieren. Aber ich habe gemerkt, dass er sich windet. Er hat irgendwie gesagt, ja, wenn er merken, das passt dann wirklich nicht zu ihr, würde er schon intervenieren, sage ich jetzt, ein bisschen übersetzt. Und dann habe ich gedacht, das ist noch nicht gegessen, die Sache.
Ja, aber weißt du, ich denke, in der Schweizer Familie ist es gar nicht anders. Ich meine, zum Beispiel in einer akademischen Familie, oder, wo man alles Anwälte war. Und dann kommt plötzlich die Tochter und mit einem Maler. Und dann denke ich aber, ich weiss nicht, ob die Eltern da ganz Freude hätten. Jetzt so unter uns, ehrlich gesagt, oder? Das Phänomen ist auch in der Schweizer Kultur. Es ist nur nicht so, hochgesungen wie jetzt bei uns, oder?
Und die arrangierte Ehe, würde ich sagen, ist ja auch nicht blöd.
Nein, es ist ja nicht das Gleiche wie Zwangsheirat. Das ist es ja, oder? Ja. Beide sind einverstanden. Bei meinen Eltern haben beide das Foto gesehen und man hat die Sternenkonstellationen geschaut, dass es passt und so, oder? Und jetzt, es läuft gut, mehr oder weniger.
Was gefällt euch denn an der Arrangierung?
Was mir vor allem gefällt, ist, dass die Erwartungen, die man hat, in die Schranken gewiesen werden. Also, man kann ja nicht so viel erwarten, wenn einem die Eltern jemand arrangiert haben. Dann muss man halt schauen, muss man leben mit dem, was man hat. Und man hat keine so übersteigerten Erwartungen und Hoffnungen und Heilsideen, dass Beziehung wirklich für mein Glück verantwortlich ist. Sondern man macht etwas Gutes aus dem, was man hat. Mhm. Und das, wir, die da auf die Liebe gehen und auf das Sekret, auf Körpersäfte und Schwellkörper und alles Zeug, Hormone, wir haben immer die Idee, das ist der Grund, wo wir darauf können Beziehung bauen können und das habe ich dann. Obwohl wir ja wissen, die bei den anderen habt es nicht.
Yeah. Ja, bei den ich sage Hormone nur, fallen ich auch nach was? Ja, nach 8 Monaten von der ersten Verliebten?
Nein, 90 Tage.
Bereits.
Oh. Ja, aber das ist ein internationaler Durchschnitt. Es gibt auch manchmal Geschichten, die länger gehen in diesem Stil. Aber wenn die Ehe lang genug geht, wird sie auf jeden Fall, wenn sie so leben, wird sie eine Vernunftsehe. Jede.
Eine Vernunftsehe?
Okay. Jede. Mhm. Ich tue es ein bisschen übertreiben, aber gern.
Die schauen ein bisschen traurig, Lania sind auf der Reihe da.
Ein bisschen erstaunt,
ey. Und sie ist ein bisschen Romantiker, glaube ich.
Ja, ja.
Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen.
Ja.
Warum? Vernunftsehe.
Ja.
Damit kann ich nichts anfangen.
Ja.
Was ist
ja,
das?
Aber wenn ich so einen Kopf hätte wie sie, würde ich ohne weiteres können viel damit anfangen. Kein Problem. So wie sie ausmachen, das kommt gut. Dann werde ich auch sie, wenn sie lange zusammenbleiben mit ihrem Mann, eine gute
Aber
Vernunft.
Ich bin ja Single seit Jahren, oder?
Ja, aber sie sind noch blutjung, oder?
Ja, aber in der Schweizer Kultur schon, in der tamilischen Kultur bin ich 25, schon.
Das heisst, jetzt, da kommt schon ein bisschen drum.
Oder, ich habe meinen 25. Geburtstag in Kanada dürfen feiern mit meinen Grosseltern, wo ihre goldige Hochzeit haben gefeiert. Der zweite Satz nach der Gratulation war, du, wenn du heiratest.
Und wie ist denn das?
Wie soll ich sagen? Ich habe es natürlich mit einem Lächeln aufgenommen und ich habe gewusst, wieso sie so reagieren. In unserer Kultur, also in der tamilischen Kultur ist das ja so ein bisschen mit 25 langsam Fingschöpfer. Aber ich habe mir jetzt da nicht grosse Gedanken gemacht. Ich habe Zeit genossen mit ihnen und es war wirklich herzig dort.
Also, die Ehe steht an.
Ja, das ist mal das Setz. Ich muss mal zuerst jemanden finden und dann muss es ja mal halten. Und ich finde, heutzutage jemanden finden ist einfach schwierig.
Wieso ist das schwierig?
Ich finde einfach, auch mit den Medien, mit dem ganzen Facebook und Instagram und so, man schaut so auf das Äußere. Ich würde mir so gerne wünschen, dass ich jetzt hier rauslaufe. Mir würde ein Ohrenpänkchen runterfallen. Jemand hinter mir würde es auflesen. Es ist natürlich gerade mein Trauma, wie sie Köpfe würden sich berühren. Und so kommen wir ins Gespräch. Ja. So kommen wir ins Gespräch und gehen dann hier im Konuskeller dann etwas trinken. Das ist mein Traum.
Ja, super Start. Aber es ist natürlich, man muss ein bisschen wissen, das muss man einfach wissen, auf einen Start kommt es nicht an.
Jetzt nehmen dieser Frau nicht alle Träume weg.
Darf ich mein Sätzchen fertig machen? Ich würde gerne mein Sätzchen selber fertig machen. Auf einen Start kommt es nicht an, sondern auf die Weiterführung, was nach den 90 Tagen kommt.
Nach den 90 Tagen?
Ja.
Okay.
Mhm. Dann wird die Hormone runterfallen.
Vom fulminanten Start der Beziehung, was nachher kommt, das ist entscheidend. Und dann kommt noch etwas, es ist ein bisschen mühsam heute Morgen für dich, das kann ich mir noch fast mehr für sie, ist fast ein bisschen
schwierig. Ich finde, ich habe schon viel Erfahrung, danke.
Aha. Ja, aber...
Sie müssen sich nicht um mich kümmern. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu euch. Übrigens, ihr hört es persönlich auf SRF 1, falls ihr jetzt zugeschaltet habt. Das ist der Klaus Heer, Paartherapeut. Er ist zweifacher Vater und ein ist Grossvater und er ist glücklich liiert. Auf das kommen wir noch gerade. Und die Lavanya Sinadurai, sie hat jetzt gerade wieder Master machen im Sommer in den Rechtswissenschaften an der Uni Bern. Sie könnte in 2 Jahren mit 27 bereits Anwältin sein. Klaus Herr, ich möchte mal bei euch noch ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ihr seid 1943 im Luzernischen in einer Bauernfamilie auf die Welt gekommen. Als Ältesten von 13 Kindern zum 12. Jüngsten Bruder.
12.
12 Kinder?
Habe ich gesagt, ja.
Ah,
ja.
Gut, 12.
Dankeschön.
Zum jüngsten Bruder sind 20 Jahre Unterschied. An was erinnert ihr euch gern?
Oh, wenn die Eltern nicht da waren und wir zu Hause die Sau abgelassen haben. Das war eigentlich das Schönste. unter dem Tisch durch und gekehrt und gemacht und gespielt und so. Und am Sonntagnachmittag gejassen. Wir haben immer gejassen mit deutschen Karten. Eigentlich fast jeden Sonntag. Das, jetzt mit den Eltern zusammen, die Sechsten oder so, gegeneinander mit Mannschaft und so. Das war gut gewesen.
Ich habe natürlich extra so gefragt, weil ihr habt mir im Vorfeld gesagt, eure Kindheit sei mehr oder weniger ein Albtraum gewesen. Warum denn das?
Ja, ich würde sogar vermuten, alle, sozusagen alle Kindheiten sind ein Albtraum.
Aber es bleiben wir bei euren.
Und darum ist das nicht auffällig, wenn ich sage, meine Kindheit war ein Albtraum gewesen. Ich höre einfach viel zu viel, wenn ich frage, ja, wie ist denn eure Kindheit gewesen? Rein privat. In der Praxis frage ich das nie. Das interessiert mich eigentlich nicht. Oder ich höre es auch, ohne dass ich frage, dass Kindheiten schön gewesen sind. Und ich muss sagen, ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht.
Also, euch ist auf jeden Fall nicht berauschend gewesen.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich am falschen Ort. Und will so schnell wie möglich da Furt und Flucht ergreifen.
Also, eure Eltern hatten einen Bauernhof und das hat euch einfach nicht zugesagt, oder was
gar
ist denn?
Gar nicht, nein. Bauerei, das ist etwas, was mir widersteht, effektiv. Ja, das ist so.
Hätt ihr müssen helfen?
Ja. Ja, ja. Sicher. Ich meine, es ist so sentimental. Ich meine, das kann ich eigentlich nicht erzählen. Was ich haben muss. Natürlich habe ich müssen helfen. Ja, haben müssen helfen, ja.
Vor Kindheit reden ist sentimental.
Ja, das hat so eine, in meinem Fall so eine Sentimentalität, wo alle Leute so, oh, ja, so viele Kinder, und, Bauernhof, 12 Kinder und 6 Kühe und so, sehr interessant. Ja, hallo, das ist nicht interessant.
Mich interessiert es schon.
Ja, ist gut. Ja, ja. Okay. Können Sie einen finden, der das gerne erzählt?
Okay. Gut, jetzt machen wir einen Gump. Ihr seid nachher, nach der Kindheit, seid ihr ins Kollegium Stanz gegangen.
Ja.
Ich gebe mir.
Das muss ich meinem Vater hoch anrechnen, dass er die Unsumme gezahlt hat, die das für ihn bedeutet hat. Das ist wirklich ganz gut gewesen. Er war eine Art Fluchthelfer für mich. Ja. Wider Willen, oder? Das ist gut gewesen.
Ja. Hat er denn nicht wollen, dass der älteste Bub den Hof übernimmt?
Ja, ich has wollen. Sorry, nicht der Hof übernimmt. Also, nein, bitte schneiden. Er hat nicht wollen, dass ich den Hof übernehme, weil er schon gemerkt hat, dass ich ungeeignet bin. Und eine Art Zwangsarbeiter dort, oder? Mhm. Aber ich hätte selber nach kultureller Geflogenheit Pfarrer werden.
Und das
hättet
ihr auch nicht wollen?
Nein, ja, Zeit, wenn ich das nicht hätte wollen, dann wäre ich nie ins Kollegium gekommen. Das war der einzige, das ist die Eintrittskarte für das Kollegium.
Also, ihr habt quasi vorgegeben, ja gut, dann mache ich das mit dem Pfarrer.
Nein, ich habe es nicht vorgegeben, ich habe das dann auch noch wollen. Aber ich hätte nicht können sagen, ich wollte Psychologe werden, hat der Vater gesagt. Kommst du wieder, wenn du wieder normal bist, gell? Dann reden wir dann. Das wäre undenkbar gewesen. So.
Und wieso wäre das undenkbar gewesen? Das interessiert mich jetzt noch. Das ist ein beliebtes Studienfach, muss ich sagen, so unter meinen Leuten. Theologie.
Ja, weil die einzige Möglichkeit, dass ich dort können, den Gimmer machen konnte, war, dass ich Theologie studieren wollte. Oder eben Pfarrer werden oder Mönch oder so. Mhm. Ist mir auch ein Gräuel natürlich, ein Mönch. Also.
Das ist ein bisschen die Gegenwelt zum Bart- und Sextherapeut. Ja,
ja, ja. Ja. Es gibt ja auch Pfarrer, die Ehetherapien machen. Ja klar, man muss sich ja nicht umbringen, dass man Selbstmörder beraten kann. Das ist ja nicht nötig. Aber nein, Mönch wäre jetzt nichts für mich. Das wäre gar nicht gegangen. Ebenso wenig wie Bauer.
Jetzt möchte ich gleich noch schnell, wenn ich schon einen Psychologe da bei mir habe. Jetzt tue ich schnell ein bisschen psychologisieren. Ich finde es ganz blöd.
Ja.
Aber ihr seid ein trauriges Kind, ein trauriger Bub.
Ja, vor allem meine Traurigkeit hat in einer Art Hochsicherheitsgefängnis bestanden. Ich bin da in mir eingeschlossen, sie haben nie ein persönliches Wort über mich gesagt, zu niemandem. Und das ist also schon noch beachtlich. Das hat mich auch geprägt und hat nachher eine lange Therapie nötig gemacht, dass ich ein bisschen durchlässiger geworden bin. Ich bin auch jetzt noch nicht durchlässig, abgesehen davon.
Aber du hast einen langen Weg da gemacht.
Ja, das ist wirklich Jahre gegangen. Und es war sehr unangenehm, wirklich sehr. Ich bin eine, wenn ich jetzt denke, ich müsste zu einem Therapeuten, würde ich sagen, nein, danke. Das ist ja bitte eine andere Form von Hirnwäsche als das. Muss ich nicht unbedingt haben. Also Therapeut, zu einem Therapeut gehen, was mir leider auch nicht erspart geblieben ist, das ist ein Gräuel für mich auch.
Aber du bist ja selber Therapeut. Du musst ja wissen, wie gut es es tut, wenn man zu einem Therapeut gehen würde.
Ich bin Paartherapeut. Mangels einem besseren Wort, Beziehungscoach. Coach wäre auch noch gut, aber Coach. Beziehungscoach wäre vielleicht noch etwas. Oder Paarberater oder Paarbegleiter oder so. Aber ich bin Paartherapeut. Aber eigentlich bin ich Sozialarbeiter im sozialen Kleinmilieu. So würde ich sagen. Ich mache eigentlich mehr praktische Sachen. Ich bin ein Handwerker. Ich gehe nicht in die Tiefe.
Ein Handwerker am Mensch.
An Beziehungen. Nicht am Mensch.
Sind die Beziehungen reparierbar?
Nein.
Also wir machen es eben schon nicht einfach. Ja. Sie sind Handwerker an Beziehungen, aber Beziehungen sind nicht reparierbar.
Sie sind nicht reparierbar, sie sind störbar. Es ist wichtig, dass man Beziehungen stören kann in dem, was die jeden Tag miteinander machen. Oder? Und wenn man sie nicht stört, dann machen sie so weiter und dann geht das Loch ab. Es geht ja schon das Loch ab, oder? Das kommen sie ja nicht. Aber es ging dann noch weiter das Loch ab. Oder was noch schlimmer wäre, es geht einfach geradeaus, immer gleich. Es ändert sich nichts mehr. Wir tun dümpeln. Dümpeln ist es. Ist das ein wichtiges Wort?
Es geht nicht vor und nicht zurück.
Ja, es ist einfach sumpfig und man kommt nie näher und man ist unzufrieden. Man sieht nichts, man sieht keine Perspektive mehr. Und ich tue eigentlich so das Dümpelgefühl stören.
Wieder Bewegung reinbringen. Ich werde aber lieber wieder zu euch gehen.
Ja, bitte.
Ihr seid nämlich nach dem Kollegium in Stand, seid ihr jetzt im Gymnasium Fribourg gegangen. Du hast dort die Matura gemacht. Mhm. Anschliessend seid ihr Psychologie studieren in Hamburg.
Ja.
Eine gute Zeit?
Nein. Gar nicht gut. Nein. Horrorzeit.
Warum?
Ja, also das Studium war für mich überhaupt ganz, ganz schlimm, egal wo es war. Ich bin auf Hamburg gegangen, weil ich auf Berlin wollte. Ich bin so ein Berlin, Nostalgiker. Die Mauer hat mir gefallen und bin gerne über und so. Bin ein paar Mal da gewesen. Und die Freie Universität hat mich nicht nehmen können. Es war nur aus Klausus. Im zweiten Semester hätte ich dann gehen auf Berlin und bin aber dann nicht mehr gegangen. Bin ich also zu Hamburg gewesen und es war eine schlimme Zeit gewesen. Und auf Bern, wegen einer Frau.
Aber warum war es eine schlimme Zeit gewesen? Das ist doch ein interessantes Studium.
Ich war intellektuell total überfordert gewesen. Total bis hinten raus. Das können Sie sich ja jetzt vielleicht nicht so vorstellen, aber ich weiß es.
Ja, ich kann mir es wirklich schlecht vorstellen.
Also zum Beispiel Statistik, das ist die Hölle auf Erden. Oder? Für mich. Und zwar für viele solche Studenten, die das studiert haben in Hamburg. Jetzt ist auch in Bern schlimm. Das Psychologie, was man dort machen muss an Statistik, also die Eintritte sind die Pforte zur Hölle dort. Dass man einsteigen kann, ist schlimm.
Sie sind zurückgekommen auf Bern wegen einer Frau?
Ja, ich hatte das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt die nicht heirate, dann komme ich nie mehr eine Frau über. Darum bin ich...
Gut, seid ihr quasi ja der Trauma für ganz viel, weil der weiss ja, wie es geht mit diesen Beziehungen.
Von dem weiss ich nichts. Aber...
Gut, aber ihr seid wegen dieser Frau zurückgekommen?
Ja, und dann habe ich gerade zum Radio zu dieser Zeit, weil ich kein Geld hatte, und gehe Nachrichten machen und habe Hals über Kopf geheiratet. Und Hals über Kopf wieder geschieden. Ich doch gemerkt, ja, das stimmt die ganze Theorie, dass ich niemanden mehr würde finden.
Ah, da haben sich dann schon ein paar andere Türen auch noch aufgetan.
Genau.
Seid ihr ein treuer Mensch?
Nein, Treue ist nicht meine Stärke. Das Problem ist das, wenn man sich bindet, ist man im Dilemma zwischen Treue zum Gegenüber, wo man liebt, und der Treue zu sich selber. Und das ist fast nicht zu machen. Es ist enorm schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und ich bin immer ein bisschen auf eine Seite gekippt, nämlich treu zu mir selber. Und darum bin ich jetzt im traditionellen Sinn eigentlich nicht treu gewesen.
Wie wichtig ist
das? Eigentlich kann ich sogar weglassen. Ja.
Wie wichtig ist die Treue für eine Beziehung?
Es kommt darauf an, wer das beurteilt. Für die Leute, für die jungen Leute vor allem, vielleicht für dich auch so, weiß ich nicht so genau, ist Treue noch wichtiger als Liebe. Wenn man Umfragen macht, das einschätzen lässt, ist Treue absolut Spitzenreiter von allen Eigenschaften, die man muss haben und bringen in einer Beziehung. Also Untreue, jetzt müssen wir noch wissen, von was wir reden.
Sexuelle Untreue, meine ich jetzt.
Fleischliche Untreue. Das ist ungefähr das Verletzendste, was man anstellen kann, wenn man nicht treu ist. Ne? Das ist wirklich ganz schlimm verletzend. Das will man natürlich sich nicht antun, oder? Darum findet man, ja, ich bin lieber selber auch treu. Oder man ist so begeistert vom anderen. Wenn man verliebt ist, ist man ja immer treu. Das ist klar. Man kann nicht verliebt sein und von jemand anderem treu. Also ich könnte das.
Ich habe da so eine Bewegung gemacht. Das ist jetzt ein allgemein. Nein, aber ich möchte noch eins drauf kommen. Die sagen das öffentlich. Nein, ich bin nicht treu. Das irritiert mich, dass die das so
sagen. Ja, gesagt, sie sind nicht treu gsi. Ja.
Und jetzt?
Ich bin 71 und da vergeht es einfach selber.
Gut,
aber das ist nicht der einzige Grund. Ich bin jetzt tatsächlich in einer neuen Beziehung seit 10 Jahren. Und da bin ich zu meinem eigenen Erstaunen treu, sexuell jetzt treu. Ich kann es selber nicht recht fassen. Außer mit dem Alter, mit dem Jahrgang. Aber man könnte auch mit dem Jahrgang so
weiter. Lavanya Sinadur, ihr lacht da. Was geht in euch ab, wenn ihr das hört?
Also ich als angehende Anwältin, oder, mein Strafregisterauszug muss leer sein, oder, darf gar keine Delikte begehen. Aber jetzt als Paartherapeut darfst du gleich noch so Sachen, weißt
du? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja nicht ein Delikt für den Strafregisteruntreue.
Aber ich finde, er verliert dann so ein bisschen an Glaubwürdigkeit.
Ja, das ist schon gut.
Es
ist wichtig, dass man als Paartherapeut mit allen Wasser gewaschen ist. Es darf einem nicht fremd sein. Wirklich, das ist ganz klar. Wenn jemand zu mir kommt, die können erzählen, was sie wollen. Ich habe es schon erlebt. Ich weiss es, wie es geht. Wie es kann sein und wie es tut auf der anderen Seite. Also ich habe ein weiteres und offeneres Herz, als wenn ich jetzt von Anfang an treu gewesen wäre. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich dann etwas Vernünftiges machen mit diesen Paar, mit diesen Haufen Paar, die nicht treu sind. Wüsste ich nicht, wie... Ich würde ganz blöd reagieren, oder?
Ist der Treue, Untreue ein offenes Thema in der tamilischen Gesellschaft?
Ich denke, das ist gesellschaftsübergreifend, also Treue und Untreue. Das hat jetzt nicht besondere wichtige Bedeutung, aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass damit eine Beziehung lang bleiben kann, oder?
Ihr seid die zweite Generation hier in der Schweiz, hier in Europa. Wie wichtig ist für euch die Kombination von beiden Kulturen?
Also, dass ich jetzt zum Beispiel beide Kulturen auf mich aufnehme, oder? Das ist einfach, das habe ich mir ausgewählt. Es gibt auch, ich kenne auch Tamilinnen, oder, die sagen, ich will gar nicht mit meiner heimatlichen Kultur zu tun haben. Ich kann nichts dafür, dass meine Eltern flüchten müssen. Ich will einfach aus dem ganzen Zeug raus und hier etwas aufbauen und mein Leben führen. Und es gibt andere, oder, und da gehöre ich dazu, die sagen, nein, ich glaube, das ist ja meine Wurzel. Ich meine, in meinem ganzen Leben letztes Jahr bin ich das erste Mal in Sri Lanka gsi, für 2 Wochen nur. Und das war auch emotional gsi, oder? Also,
und was ist denn, wie ist denn das gsi? Ihr seid eben das erste Mal in eurer Ursprungsheimat gsi.
Ja, das Spannendste war, als ich so, aus dem Flughafen raus bin. Dann sind plötzlich einfach alles Tamilen um mich gewesen. Also, dunkelhäutige Leute, oder?
Und keine Schweizer?
Ja, genau. Und für mich war es einfach immer so, ich war immer die einzige dunkelhäutige Klasse gewesen, oder? Und alles, ja, mehr oder weniger Schweizer um mich. Und das war noch so speziell gewesen. Plötzlich, die Serviererin Tamilin oder der Busfahrer war Tamil gewesen. Und, ja, Das war noch speziell damals.
Nach dem ersten Abputsch, der sicher für Tamilinnen und Tamilen hier in der Schweiz nicht einfach war, hat man diese Volksgruppe sehr an verschätzen. Sie gelten als sehr fleissig und ehrgeizig. Und gleich ist es so eine geschlossene Gesellschaft. Woher kommt das Bild von fleissig und ehrgeizig?
Fleiss und ehrgeizig, ganz sicher, weil sie daher in die Schweiz kommen und haben müssen arbeiten, mehr oder weniger. Eben, wie ich gesagt habe, die Schlepper müssen finanzieren, die Familien müssen finanzieren, etwas aufbauen, oder, damit dann die Frauen nachkommen können. Es war ja so, dass zuerst die Männer daher kommen, etwas aufgebaut haben und dann die Frauen haben nachgeholt. Und so haben sie dann auch den anerkannten Flüchtlingsstatus bekommen. Und, aber Arbeitsmarkt, also, sie sind schon integriert, aber eher kulturell, oder? Weil sie gleich sich nicht ganz integrieren, weil sie Angst haben, dass sie dann ihre eigene Kultur verlieren. Und es gibt so viele Feste, tamilische Hochzeiten, Pubertätsfeste, Gesangsunterricht, auch Tanzunterricht, wo ich sehr lange bin gegangen. Also, oder auch tamilische Schule, wo wir unsere Muttersprache lehren und Religion. Genau, also das Netz unter den Tamilen in der Schweiz ist schon sehr dicht. Also.
Aber die müssen gut sein in der Schule, viel arbeiten.
Also müssen. Sie haben schon noch geschaut, dass sie wirklich gute Noten bekommen. Und meine Eltern haben mich zwar, also es ist so ab der dritten, vierten, haben sie mir nicht mehr mit mir können grosse Aufgaben machen und Diktat. Das ist auch nicht mehr gegangen, aber sie haben mich einfach wirklich so weit es geht unterstützt und auch die Nachhilfe gebracht und halt auch mehrere Schichten halt geschaffen, damit sie die Nachhilfe können leisten und so. Und ihnen habe ich jetzt wirklich viel verdanken, dass ich mit euch hier fast einwandfrei kann Berndeutsch reden und eine gute Ausbildung abschliessen.
Und eine gute Ausbildung ist für euch auch eigentlich die sichere Position in diesem Land. Und ihr habt kein Netz, keine Freunde, keine Verbindungen, wo ihr könnt sagen, Vitamin B.
Ja, das habe ich schon mal auch in der Doc gesagt, oder? Jetzt bei meinen Kollegen, also es ist nicht bei allen so. Oder da ist zum Beispiel der Götti Anwalt und dann heisst du, Uli, kann ich schnell bei dir ein Praktikum machen? Oder wie wäre das? Oder wenn man eine Arbeit schreibt, hey Papi, kannst du mir das schnell durchlesen? Und das habe ich jetzt noch nicht. Also, und dann muss ich wirklich schauen, dass ich meine Kontakte selber aufbaue. Oder? Da kann ich nicht auf die Unterstützung von meiner Familie, also die gar nicht hier ist, in der Schweiz. Oder? Wir haben fast keine Familienmitglieder in der Schweiz zählen. Genau.
Klaus-Heri, wenn du auf ein Thema noch kommst, ihr habt vor 2 Jahren eine schwere Krankheit gehabt, Krebs gehabt. Wie hat das euer Leben verändert?
Nicht gross. Dort, wo ich es hatte, war ich so seltsam gefasst. Und ich dachte, es hat nichts wehgetan. Und gar nichts hat wehgetan. Weder Therapie noch Krankheit selber. Es hat schon ein paar Folgen gehabt, wo ich aber gut konnte. Meistens hat eigentlich nichts verändert. Was ein bisschen mühsam war, dass ich nachher alle halb Jahre müssen in die Röhre. Das ist der unangenehm. Dann wird es mit jeder Röhre schwieriger.
Also eine Computertomographie machen?
Also MRI.
MRI.
Und das ist irgendwie, das MRI wirkt auf das Angstzentrum. Es wird jedes Mal eckiger, eigenartiger, es überrascht mich ein bisschen. Ich denke, wenn jetzt etwas rauskommt, was mache ich denn? Und, im Dezember ist eine liebe Kollegin von mir an Krebs gestorben. Und zwar mit Exit. Und ich habe die ganze Nacht begleitet, weil ich die schon seit 1968 kennt, 69. Und das hat mich irgendwie plötzlich gefunden, hey, ich könnte das eigentlich, vielleicht, wenn das jetzt blöd rauskäme, könnte ich es auch so machen, eventuell. Mhm. Jedenfalls habe ich mehr gedacht, dass es gibt, ich brauche einen Notausgang, wenn es mal ganz verschissen daherkommt. Da habe ich, denke jetzt, ohne Notausgang, werde ich eigentlich lieber nicht leben. Da bin ich froh drum.
Die Krankheit hat ja gleich die Möglichkeit vom Tod ein Stück näher gebracht. Wie ist das?
Ja, das ist jetzt, eine Krankheit ist natürlich ein Mittel gegen das Dümpeln. Es tut Sumpf trockenlegen, sodass ich besser stehen kann und Entscheidungen treffen, die nötig sind, zu treffen. Entscheidungen und Scheidungen. Ne? Das ist auch eine Form von Entscheidung. Und ich habe mich scheiden vor 2 Jahren von meiner zweiten Frau, wo ich ein Kind habe mit ihr, Erwachsene, schon länger. Und das ist für mich auch etwas ganz, ganz Wichtiges, das können zu machen. Und ich würde sagen, das ist die teuerste teuerst bezahlte und gleichzeitig effizienteste Weiterbildung war, die ich hatte. Je. In meinem Beruf. Da habe ich wirklich gedacht, aha, so ist das. Und so. Ui, das klemmt wirklich wahnsinnig.
Also, die meinen jetzt Entscheidung?
Ja. Das habe ich vorher nicht so genau gewusst. Ich habe zwar tausende von Mal gehört, aber selber erlebt habe ich es erst jetzt vor relativ kurzer Zeit. Und ich bin auch für das dankbar. Und ja, jetzt bin ich zweimal geschieden. Aber es gibt auch Pfarrer, die zweimal oder dreimal geschieden sind. Das ist jetzt nicht so schlimm. Es tut nicht weh weiter und so. Und ich habe eine neue Beziehung. Ich bin auch immer lange Beziehungen gehabt. Immer lange. Also, entweder, also mindestens 10, 15 Jahre oder so. Und das bringt mich auch auf die Idee, dass eine Beziehung ein Organismus ist, wo all seine ganz persönliche Sterblichkeit hat. Es gibt keine unsterblichen Beziehungen. Das gibt es nicht. Jede Beziehung stirbt genauso wie wir. Sonst wären es ja Maschinen, auch die Keime gehen auch kaputt, oder? Alles geht irgendwie kaputt. Alles ist von der Hinfälligkeit betroffen, so auch Beziehungen. Und es ist eigentlich nur die Frage, stirbt ich vor der Beziehung oder eventuell nachher oder so. Verblühen tut alles. Und das ist auch so ein bisschen ambivalent, oder? Man kann zwar schon etwas machen, wenn man dann wüsste, was, dass die Beziehung länger lebt und dass man es gut hat mit, niemand weiss so genau, was machen und so. Ich auch nicht. Ich probiere irgendwie, wir tun alle ein bisschen wursteln, oder? Dann können wir irgendwie probieren, etwas zu machen, wo das Wohlbefinden und die Dauerhaftigkeit von der Beziehung ein bisschen fördert. Aber eigentlich ist gegen das Sterben von Beziehungen kein Kraut gewachsen.
Jetzt redet ihr von der verblühenden Beziehung. Und wir haben hier eine blühende junge Frau, die sich immer anhören muss, wie alles so schwierig ist, wo alles Sand geht und so.
Ja.
Es ist nicht ganz eine einfache Sendung für euch.
Ja, das ist so. Und vor allem muss ich sagen, also eine Schwäche von mir ist halt, dass ich ein bisschen Bindungsängste habe, muss ich jetzt offen sagen, oder? Weil ich finde, eine Beziehung, die braucht einfach so viel Kraft. Da bin ich lieber, bin ich allein, oder? Und mache mein Ding. Und es muss niemand etwas rechtfertigen. Und jetzt, wo du mir so Sachen erzählst, das rattert da hin und Levi, nein! Und so.
Ja, super. Also ein bisschen Vorsicht ist schon am Platz. Oder so Hals über Kopf, sich so etwas stürzen, ist auch nicht so gut. Aber ich konnte auch noch nicht reden von der schönen Seite von Beziehungen. Niemand hat mich bisher gefragt, oder?
Ja gut, aber es kommt ja... Es kommt ja auch niemand zu euch und sagt, Herr, wir haben es so lässig, darum kommen wir.
Ja. Mal, die kommen dann manchmal schon.
Ja,
nach zwei, drei Sitzungen kommen Leute zu an und sagen, wir brauchen euch nicht mehr, wir haben es so gut. Wir haben so einen guten neuen Start gemacht. Mhm. Das gibt es schon. Aber ich rede jetzt mehr so vom Persönlichen. Dass Beziehungen sind für mich unabdingbar. Ich könnte nicht allein, einfach so allein vor mich herleben, das würde mich ziemlich anschiessen, muss ich gerade sagen. Das weiss ich schon zu verhindern, oder?
Ja, aber ich finde, die Zeit hat sich auch geändert. Die Anforderungen heute sind einfach viel zu hoch. Oder? Als jetzt damals. Und dann habe ich aber das Gefühl, man nimmt sich auch nicht so Zeit für das alles, für das Kennenlernen. Oder man hat die Geduld nicht. Es ist so, heute nimmt man das iPhone und wenn es kaputt ist, dann tut man es wegwerfen. Und so hat man auch ein bisschen Beziehung. Dann stimmt etwas nicht. Und dann ist das schon ein Grund, für wegzuwerfen.
Ich habe eigentlich auch als Schlussfrage der Herr Herr bitte, euch einen guten Rat mit auf den Weg zu geben, zu leben. Jetzt werde ich das gerade umgekehrt machen. Lavanya Sinnadurai, was geben dir dem Herr Herr für sein weiteres Leben, für eine Botschaft mit auf den Weg?
Botschaft hinsichtlich der Beziehung oder...
Ja, was auch immer. Ja, das, was ihr so gehört habt. Das ist ein eine schwierige Frage.
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Das kann ich zum Fall nicht sagen.
Ja. Gott sei Dank.
Nein, kann ich wirklich nicht sagen.
Lavanya Sinnadurai, wir haben sehr, sehr Freude gehabt, euch lernen zu kennen. Merci vielmals, dass ihr in der Sendung seid. Klaus Herr ebenfalls. Wir lassen die guten Ratschläge und stürzen uns ins volle Leben von diesem Sonntag. Merci vielmals, dass ihr in der Sendung seid. Wieder schauen miteinander.
Sie haben es persönlich gehört, direkt aus dem Konzerttheater Bern. Gäste bei der Katharina Kilchenmann sind gewesen, Lavanya Sinadurai, Studentin, und Klaus Heer, Paartherapeut. Technik, Tis Ganz und Hedi Massaudi. Möchten Sie auch mal live dabei sein bei so einer persönlichen Sendung? Das können Sie selbstverständlich, sage ich Ihnen gerade, wo Sie am nächsten Sonntag müssen hinreisen dafür. Auf Olten, und zwar ins Restaurant Flügelrad. Dort trifft sich Gastgeberin Anita Richner mit der Journalistin Michelle Binswanger und mit dem Berg- und Tourenführer Martin Rins. Oder hören Sie die Sendung am Radio nächsten Sonntag, morgen um 10 Uhr, hier auf SRF 1 oder zu oben in der Wiederholung um 10 Uhr auf dem gleichen Sender.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.